Herr Jesus, vielen Dank für diesen Abend. Danke, dass du diese Tage möglich gemacht hast. Wir wissen, dass alles von dir abhängt, dass alles von dir kommt. Danke, dass du uns durch kleine Dinge wie die ausfallende Technik gestern daran erinnerst oder durch so einen Regenguss, dass wir zwar viel planen und tun, aber dass letztendlich alles von dir kommt. Ich möchte dich bitten, dass du Simon Weisheit schenkst, heute Abend alles nochmal zusammenfassen für uns, dass wir das mitnehmen und anwenden können die nächsten Tage und Wochen, dass es nicht nur was bleibt, was wir jetzt hier gehört haben, sondern was uns tiefgreifend und langfristig verändert. Möchte ich bitten, dass wir ja, jetzt von deinem Geist erfüllt werden, wenn wir vor deinen Thron kommen und dich anbeten. Amen.
Ja, lieber Vater im Himmel, du bist der Vater und wir dürfen deine Kinder sein. Das bedeutet, du hast Autorität, du weißt, wo es lang geht, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und es fällt uns seit Adam super schwer zu akzeptieren. Wir wollen dich bitten, dass du uns das beibringst. Und dass du die Tage, die wir hinter uns haben, dazu nutzt und auch den Abend heute und auch den morgigen Tag und einfach unser ganzes Leben dazu nutzt, um ja, uns dieses Vertrauen, was da mal kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. Amen. Wir haben angefangen mit einem kleinen Rückblick. Ihr erinnert euch, letztes Jahr das Evangelium uns angeschaut und dieses Jahr ein bisschen angeguckt, okay, in welchen Feldern gibt es ganz besonders viele Schlachtfelder heutzutage. Wir werden verführt. Ihr erinnert euch, Wölfe in Schafspelzen und so, ne? Viele werden verführt. Ist einfach so. Am Ende wird es immer mehr zunehmen und insofern super, super relevant. Viele, viele Menschen, die glauben an irgendwas oder auch an Gott oder an Christus, sind irgendwo mal falsch abgebogen und wurden falsch abgebogen und sind irgendwie auf eine schiefe Bahn gelangt. Das kann uns auch passieren. Wir können verführt werden und wir können auch verführen. Ihr erinnert euch. Wir haben uns die Bibel angeschaut. Als die Basis von all dem, worüber wir hier reden. Als Gottes schriftliche Offenbarung. Irrtumslos. Vollständig. Und zeitlos gültig. Und bei der Bibel natürlich die relevante Frage, wer beurteilt wen? Wir die Bibel uns. Nehmen wir der Bibel was weg, fügen wir ihr was hinzu? So eine Klassiker haben wir uns angeschaut. Wir haben uns mit dem Thema Sünde beschäftigt. Und ich fasse hier nicht einfach immer nur jede einzelne Predigt oder so zusammen, sondern es ist einfach so, ne, was geht einem so durch den Kopf? Was haben wir dieser Tage gehört zu den einzelnen Themen? Das ist ja auch ein bisschen hin und her geschwommen manchmal. Sünde ist erstmal einfach die Zielverfehlung. Ne? Unser Ziel zu verfehlen, das Daseinsziel, das wir haben, zu verfehlen. Ich erkläre das immer gerne, woher das kommt. Das kommt von einem Schleuderkämpfer, der trifft oder eben nicht trifft. Daher kommt dieser Begriff, das ist Sünde, wenn ein Schleuderkämpfer sein Ziel nicht trifft. Das ist sozusagen der Anhaltspunkt, woher wir das nehmen. Dass das Zielverfehlung ist, das hat tatsächlich einen biblischen Hintergrund. Sünde hat angefangen im Garten Eden damit, dass Misstrauen gesät wurde. Misstrauen. Zwischen Mensch und Gott. Satan ist der das gerne tut. Der das gerne initiiert. Letztendlich der Punkt, sollte Gott wirklich gesagt haben, ne? Ist das wirklich so? Ist das wirklich so schlimm? Hat das wirklich so gemeint? Aber vor allem im ganz tiefen Kern, Gott meint es nicht gut mit mir. Das im tiefen Kern ist das der Kern der Sünde. Gott meint es nicht gut mit mir. Er hat mir was verboten und mir damit was vorenthalten. Das steht mir zu und das nehme ich mir jetzt. Ich weiß besser als Gott, was für mich gut ist. Und es zieht sich durch alles durch. Durch all die anderen Themen. Wir wissen es besser. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt hätte. Das ist schon letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, kam das auf. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt hätte. Das ist Sündenerkenntnis. Wenn das immer tiefer sackt und das immer mehr, je länger du lebst, desto größer dir vor Augen steht, was du doch für ein verdammt begnadigter Sünder bist. Aber ja, wir müssen Sünde auch Sünde sein lassen. Ne? Also einerseits Sünde auch Sünde nennen. und Sünde nicht schönreden, sondern was Sünde ist, ist Sünde. Es wird auch nicht weniger Sünde, nur weil Wahrheit auf einmal zum Bösen gemacht wird. Das bleibt so. Ne? Nur wenn wir so die Augen zumachen, das ist immer süß, wenn du einen kleinen Bohr hast, ist noch heute so ab und zu so, aber ich habe jetzt nie verstehen, wenn das Kind dann da sitzt und dann macht es die Augen zu. Wo bin ich? Und sagst du, ja, du bist ja immer noch da. Also ich sehe dich doch immer noch. Also, nur weil du die Augen zumachst, sehe ich dich doch trotzdem noch. Ne? Das ist so ein bisschen das Phänomen. Wir nennen es halt anders, sagen es gar nicht so schlimm, aber es bleibt Sünde. Sünde bleibt Sünde. Also Sünde nicht schönreden, ist schon wichtig und ist unserer Tage sehr, 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 sehr wichtig. Aber wir sollen auch über die Sünde herrschen. Ne? Wir sollen sich von der Sünde beherrschen lassen. Und wir sollen auch nicht die Verantwortung von uns wegschieben. Wir sündigen nicht aus Zwang, wenn wir befreit sind in Christus. Sondern wir tun es immer noch, aber weil wir es wollen. Letztendlich immer, weil wir es wollen. Also das ist diese Freiheit, die wir haben. Wir können es immer noch. Wir müssen es nicht mehr. Der Mensch ohne Gott, ohne Christus, der muss es tatsächlich. Der muss es. Der hat gar keinen anderen Weg. Aber wir wollen auch eigentlich immer. Das ist dieses, der Sünde keinen Raum geben. Wir geben ihr halt allzu oft Raum. Wir spielen mit dem Feuer und dieser ganze Kram. Ne? Ihr erinnert euch. Vergebung. Ja, dieses große Aber. In Christus bin ich geliebter, als ich jemals mir hätte vorstellen können. Ja, also dieses... Ja, und wirklich, ist es so. Also ich meine, selbst meine Frau hat neulich mir irgendwann gesagt, so, ist das eine Sünde, die vergeben werden kann? Dann hatten wir es in der Jugend neulich. Ja, gibt es nicht die Sünde, die nicht vergeben werden kann? So immer wieder dieses Ding so, dass wir Gottes Jesu Rettungstat so limitieren. Und wir brauchen die Gnade jeden Morgen neu, aber sie ist auch jeden Morgen neu. Wir brauchen sie jeden Tag, aber sie ist auch jeden Tag da. Jesus ist gestorben für alle Sünde. Ist gar nicht so rausgekommen, aber ich möchte es trotzdem mal am Rande erwähnen. Es gibt auch zwei Arten von Buße übrigens. Also den Umgang mit der Sünde. Die Umkehr, das Umdenken. Buße ist ja Umdenken. Und es gibt die Buße Sauls, der nun eine äußerliche Buße vollzieht. Der ist auch super, der ist auch super gekränkt. Der ist auch super traurig darüber, was er verbockt hat. Der findet es auch super kacke, dass er jetzt irgendwie den Segen Gottes entzogen bekommt. Der ist da nicht amused drüber. Der leidet da auch. Und der leidet übrigens auch danach noch ganz stark. Ihr erinnert euch an diesen Geist, der ihn immer unruhig macht, wo David dann Harfe spielen muss. Das ist dann mal wirklich Harfe spielen. Zwar nicht auf einer Wolke, aber Harfe spielen, damit Saul runterkommt. Und David hat eine echte Buße, als er mit Bathseba da aufgedeckt wird von Propheten Nathan. Ne? So, du bist der Mann. Boah, du hast recht. Gegen Gott habe ich gesündigt. So, das ist eine Sünde zum echten Zerbruch, nicht nur zum äußerlichen Zerbruch. Buße zu einem echten Zerbruch führend, nicht nur einem äußeren Zerbruch, aber Klammer zu. Und gleichzeitig natürlich auch immer die Frage, wenn ich diese Vergebung Christi in Anspruch nehmen darf, ja, das darf ich, kann ich sie auch anderen zusprechen oder muss ich jeden Hinz und Kunst in den Schuldturm schmeißen? Das haben wir ja auch immer wieder. So diese Dinge, das ist immer schön zu sagen, so ja, ich vergebe dir, wenn jemand, ich sag's immer wieder, das ist mein Beispiel, wenn jemand auf den Schuh tritt und der ist dir nicht wichtig, weil der ist schon saudreckig, dann ist ja alles nicht so schlimm. Aber wenn es der neu gekaufte weiße Sneaker ist, der vielleicht auch im dreistelligen Bereich gekostet hat und da kommt einer mit seinem Matschlatschen von draußen und tritt da drauf, dann merkst du halt erstmal, ja, das ist halt nicht mehr so geil. Und Vergebung ist eine Entscheidung, das ist nicht immer ein Feeling, ne? So dieses, ja, ist alles ist kein Ding, aber können wir auch vergeben? Wir müssen es jedenfalls lernen. Das große Thema Identität ist ja eigentlich überall immer wieder mal durchgekommen. Ne? Auch bei unserem Kaffeekränzchen. Haben wir Identität in Christus jetzt oder suchen wir immer noch in irgendwelchen löchrigen Zisternen? Haben wir immer noch unsere Identität irgendwo anders? Versuchen wir unsere Herzenslöcher immer noch woanders zu stopfen? Sind wir reiche Jüngling oder Paulus? Können wir nicht lassen? Geben wir nicht her? Können wir das nicht hergeben, worüber wir uns definieren? Kann ja alles sein. Oder lassen wir uns von Christus eine neue Identität geben? Die Boote zurück, die Netze zurück und sagen, ja, ich komme dir hinterher. Vater und Mutter verlassen, all diesen ganzen Kram, wer nicht Vater und Mutter hasst und all diese ganzen Geschichten. Ne, so, kann ich wirklich mich, mein Denken, kann ich das wirklich loslassen? Erinnert euch, ne, wann immer ich Identität in was anderem suche, mache ich mich oder andere kaputt. Jedenfalls, wenn ihr beim Kaffeekränzchen wart. Dieses, ja, es ist entweder bin ich immer, komme ich schlechter weg, als im Christus ich eigentlich wegkommen dürfte. Oder ich halte mich für den Hengst und andere haben ein seltsames Bild davon, was eine gute Ehe ist, was der gute Christ ist, was Erfolg ist oder was auch immer. Und kann ich wirklich alle meine Wünsche, alle meine Sehnsüchte, alle meine Träume, alle meine Pläne, alle meine Lebensmaps, kann ich die alle auf den Berg Moria tragen und da abstechen? Kann ich das? Oder sage ich dann nein? Nein. Und verstecke mich vor dem Herrn im Gebüsch. Was darf Christus dir nicht nehmen? Erinnert euch vielleicht an diese Frage. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das darf er mir nicht nehmen? Also Milch wäre schon hart, so Käse ist schon. Nehmen ohne Käse wäre schon hart, oder? Also, fände ich jetzt irgendwie. Aber ja, meine Güte, gibt auch anderes. So wichtig ist es nicht. Aber können wir das auch mit anderen Dingen so sehen? Ne, oder ist das alles für uns gleich so hochgehängt? Glauben und schauen. Ja, wir haben keinen Wunderglauben. Ne? Haben wir immer wieder gehört jetzt dieser Tage. Wir haben keinen Wunderglauben. Wir sind keine Wunder-Junkies oder was auch immer. Aber wir haben auch einen Glauben, der Lebenszeichen zeigen soll. Ne? Also, wenn der Puls nicht da ist und die Brust sich nicht hebt, so, das ist jetzt kein Riesenwerk. Aber man muss es irgendwie sehen können, dass jemand lebt. Sonst ist der Glaube nicht echt. Und der Glaube an Christus, er macht lebendig. Er will Bahn brechen. Er will raus. Er will dich verändern. Christus will dich verändern. Berufung. Erinnert euch, ne, so dieses, wir sind doch geschaffen zu dieser, gedacht, gemacht, berufen zu dieser Vater-Kind-Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Damals im Garten Eden. Und ihr erinnert euch vielleicht, wie Heinz gesagt hat, dahin sollen wir wieder zurück. Darum ist es Wiederherstellung. Und ich weiß voll, dass er meint, stimme ihm auch zu, ich will nur eine Nuance ergänzen, würde sagen, nein, wir sollen eigentlich eine neue Form der Beziehung lernen, eine ganz neue Berufung bekommen zu dieser Vater-Sohn-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung, die weiß, dass es ohne Gott einfach wirklich scheiße läuft. Die das sozusagen erkannt hat. Das nennt sich Heilsgeschichte. Dass die Welt erkennt, ohne Gott ist Mist. Ganz einfach. Ganz einfach. Aber vorher war das halt so, ja, Gott sagt A, Satan sagt B. B klingt eigentlich geil. Sieht doch gut aus. Schmeckt vielleicht auch ganz nett. Wir sind berufen zu dieser inniglichen Beziehung zum Vater und wir sind berufen, ihm zu dienen, nicht, dass er uns dient. Er hat uns natürlich gedient, dadurch, dass er seinen Sohn geschickt hat. So sehr hat er die Welt geliebt, die ganze Welt, dass er seinen Sohn geschickt hat. Dadurch hat er uns super gedient. Er ist gekommen, ne, hat sich ganz klein gemacht und trotzdem, die Welt dreht sich nicht um uns. Wir hatten es immer wieder in verschiedenen Seminaren, Workshops oder Einheiten, Predigten. So dieses, worum geht's? Wofür bin ich jetzt errettet? Für mich selbst? Geht's wieder nur um mich? Oder habe ich einen höheren Auftrag? Und natürlich, das spielt es wieder rein mit der Sünde, so dieses, ja, ich bin durchaus berufen, auch über die Sünde zu herrschen. Wovon lasse ich mich beherrschen? Wovon lasse ich mich auch ablenken, meiner Berufung gerecht zu werden? Und wo falle ich da auch so auf so etliche Lügen rein, so was so alles nicht meine Berufung wäre oder was anstatt meine Berufung wäre oder was auch immer. Und wir sehen vielleicht, wenn wir uns das alles angucken, ist es immer wieder diese große, große, große Grundfrage, wer ist der Herr? Bei all diesen Themen ist immer wieder die Frage, bei der Frage Bibel, wer ist eigentlich der Herr? Bist du jetzt der Chef oder ist der Herr der Chef, der in seinem Wort zu dir sprechen möchte? Dich korrigieren möchte, wie ein zweischneidiges Schwert Seele und Geist trennen möchte. Bei der Sünde, glaubst du ihm, wenn er sagt, das ist gut und das ist schlecht, oder musst du es selber definieren? Vergebung, kannst du ihm wirklich glauben, dass es wirklich ein für alle Mal erledigt ist? Oder musst du dich selbstgerecht immer noch festhalten an diesem, ja, ich peinige mich jetzt halt noch selber ein bisschen und so, dann habe ich sie verdient irgendwie. So. Wir haben ja so ganz komische Verständnisse davon, wie wir uns dann die Vergebung überflüssig machen, weil wir ja einfach irgendwie 3 Tage uns einsperren vom Herrn, wegsperren und jetzt uns ein bisschen selbst geißeln. Und das machen wir nicht mit Peitschen, aber so innerlich. Und dann haben wir irgendwie mehr das Gefühl, jetzt dürfen wir kommen, weil wir haben auch was dafür getan. Ne? Wir haben auch ein bisschen gebüßt. So, was für ein Quatsch. So, ja, also das ist so, da merken wir auch, wer ist der Herr? Glauben wir es jetzt unserem Herrn, wenn er sagt, ich habe für dich alles bezahlt. Auch heute wieder. Auch bei dieser Sünde wieder. Oder nicht. Natürlich. Identität. Das Ding, wo die Frage ist, wer hat die Prägungshoheit in meinem Leben? Ist es Christus, der sagt, von mir her bist du gedacht. Ich bin der, zu dem du aufblicken darfst, von dem her du dich definieren lassen darfst. Oder lassen wir uns von anderen Dingen einreden, was alles so wichtig wäre. Und wir müssten und sollten und was uns ausmachen würde und wer sind wir? Immer wieder diese Frage, Simon oder Christus? Wer bin ich? Christus in Simon. Glauben und schauen. Natürlich, voll das Ding. Es ist doch irgendwie nur so ein fauler Glaube, der so die Beine hochlegen möchte und sagt so, jo, billige Gnade. Und Christus sagt, ey, komm, los geht's. Wir wollen doch was machen miteinander. Wir haben doch einen Auftrag. Lasse ich mich da aus meinem Sessel holen? Hat er die Autorität, mich auch mal ein bisschen herauszufordern, über meine Grenzen hinauszubringen? Oder bleibe ich immer da, wo es mir bequem und schön ist? Ich fand ganz witzig. Irgendjemand hat es mal gesagt so. Ja, alle sprechen immer von dieser Komfortzone. Ich hätte gern mal eine. Das gibt es natürlich auch. Ne? Und eben gleichzeitig auch bei diesen Wundern. Darf Jesus auch Nein sagen? Wenn ich ihn bitte um irgendwas, darf er auch sagen, nee, jetzt nicht oder gar nicht oder so nicht. Darf er das? Darf er auch keine Wunder schenken? Darf er auch nicht irgendwas krass machen? Darf er das? Und Berufung, natürlich, klar. Ist er der, von dem ich mich rufen lasse? Darf er mich rufen? Darf er mich senden? Auch wo es mir nicht gefällt. Also, wer ist der Herr, Jesus oder irgendwer anders in meinem Leben? Und meistens sind wir es ja selber, ne? Ist Jesus wirklich die Autorität meiner Existenz? Oder wir selbst? Oder halt falsche Lehrer? Wir können uns ja auch gerne, das ist dann immer so ein netter Move. Und deswegen ist das eben so ein Thema, das Thema Irrlehre, Irrlehrer, Verführung. Wir beantworten dann das Ding und sagen, ja, Christus ist die Autorität, weil mein Pastor hat gesagt, das ist okay. So, aber so läuft das nicht. Natürlich ist es eine Riesenverantwortung. Das sagt die Bibel immer wieder. Gott, ist es ganz wichtig zu sagen, diejenigen, die in Verantwortung, die hier vorne stehen, boah, ihr habt ein hohes Maß an Verantwortung. Was ihr vorne sagt, solltet ihr euch gut überlegen. Das ist nicht leichtfertig, sich hier oben hinzustellen und ein bisschen rumzupalabern. Da wird Gott Rechenschaft fordern von uns. Hast du treu das Wort verkündigt? Oder hast du ein anderes Evangelium verkündigt? Er sagt, ne, diese Verführen, diese kleinen, so, also, ihr erinnert euch vielleicht, dieses Mühlstein um den Hals. So, ist besser für solche Leute, die diese Schäfchen abbringen von mir. Für die wäre es besser, wenn den Mühlstein um den Hals gelegt würde und die werden im tiefsten Meer versenkt, als was denen blüht, wenn wir uns nochmal sehen. Also, natürlich, Lehrer haben eine große Verantwortung. Aber wir können das nicht einfach auslagern und sagen so, jo, er hat das halt abgesegnet. Weil, und jetzt schlagen wir mal zusammen 2. Timotheus 4, 1 bis 5 auf. Paulus so gibt seinem geistlichen Sohn Timotheus noch so vor seinem irdischen Ende so die letzten Dinge mit auf den Weg. Timotheus, 2. Timotheusbrief. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihren die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Ja, wir können uns auch einfach die Leute holen, die uns in dem bestätigen, was wir wollen. Und dann haben wir eine schöne Ausrede. Ich kenne das so sehr. Wie wir, wenn wir sündigen, nach Ausreden suchen. Und wir haben doch so jeder unsere Muster, ne? Wie wir dann sagen, irgendwie so, jetzt ist das passiert, oh, jetzt ist das passiert, oh, ja, jetzt konnte ich ja gar nicht anders. So, na, dann kann ich es ja machen jetzt. Nee. Wir haben eine Verantwortung. Aber jetzt natürlich bei all diesen Dingen immer wieder dieses Ding, ne? Veränderung ist so die Überschrift. Und ich will gleich sagen an der Stelle und ein bisschen Werbung machen. Hier, ne? Ich habe ja vom letzten Jahr geredet. Dieses Jahr läuft noch. Nächstes Jahr ist es genau unser Thema, Veränderung. Brillant. Gott schleift uns brillant, oder? Gott schleift uns. Brillant, oder? Was ein kleines Komma alles ändern kann. Denn ja, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann sind wir nicht plötzlich perfekt, sondern Gott nimmt sich unser Leben lang Zeit, um uns zu schleifen. Uns ihm ähnlicher zu machen. Doch oftmals sind seine Schleifsteine nicht auf den ersten Blick zu erkennen und sein Schleifen fühlt sich nicht nur angenehm an. Denn wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und ja, das ist einfach das Thema fürs nächste Jahr. Brillant, Peter Reed ist da. So Gott will die ganze Zeit. Und das soll unser Fokus sein. Und trotzdem natürlich einfach. Ja, wie kann es jetzt geschehen? Wie kann ich denn jetzt an dem Punkt mündig werden? Wie kann ich jetzt da reif werden? Wie kann es gelingen? Ihr erinnert euch immer wieder an diesen viel zitierten Satz, prüfet alles und das Beste, das Gute behaltet. Ja, aber ich muss ja irgendwie fähig sein dazu, das zu unterscheiden. Ne? Das ist ja immer wieder, das ist ja das Ding. So, wie kann es jetzt gelingen? Und immer wieder, ne, dieses, wer bittet, dem wird gegeben. Wir dürfen darum schon bitten, ihr erinnert euch an die Gabe der Geisterunterscheidung. Also wir dürfen bitten, dass Christus uns fähig macht. Wir dürfen uns aber auch ganz, ganz natürlich, ganz menschlich, dürfen wir uns auch, ich sag mal, schlau machen. Mit Geschwistern Dinge bereden, austauschen, ein bisschen recherchieren, ein bisschen, ne, ich fand es interessant bei Michael Großklaus, eben dieses, er hat's ja selber gesagt, so, ne, dieses, dann guckst du die Predigt und dann, wie ist dir gar nicht aufgefallen, dass es ein Mormone war. Ja, so, ne, du kannst schon auch ein bisschen mehr als nur mal eine nette, fancy Predigt hören und denjenigen dann gleich auf die Basisagertage einladen. So, versteht, was ich meine? Ist jetzt nicht nur einfach immer, es muss vom Herrn so wundersam über dich ausgegossen werden, sondern du kannst auch, eine Prüfung kann auch eine Arbeit sein. Da sagst, ich nehme jetzt wirklich mal Zeit, mich mit dieser Bewegung zu beschäftigen. Da mal ein bisschen Grundlagenforschung zu betreiben. Also woher kommen die eigentlich, die jetzt da so aufploppen und die jetzt überall in aller Munde sind? Wer ist dieser Prediger eigentlich? Woher kommt der? Das ist, ja, ist mühsam, ist Arbeit. Natürlich. Aber ist es uns ein Anliegen oder ist es uns keins? Es ist Mühe. Ja, natürlich. Seit dem Sündenfall ist alles Mühe übrigens. Ja, nichts flutscht einfach. Es ist so, die Zeit, wo uns das Essen vom Baum in den Mund fiel, ist vorbei. Wir sind jenseits des Paradieses. Ist so. Und auch das Leben im vollzeitlichen Dienst. Ihr seid übrigens alle im vollzeitlichen Dienst. Nur eine kleine Randnotiz. Aber so jemand zu sein, der sich ganz für das Reich Gottes an die Frontlinie nach vorne stellen darf. Ja, ist auch Mühe. Macht Spaß. Ja, nicht nur. Predigtvorbereitung ist auch Mühe. Natürlich. Ich stelle mich doch nicht hier hin und bete vorher für die Salbung und dann labere ich euch hier voll. So, natürlich, ist Mühe. Die anderen Predigten sich auch anhören, damit ich auch weiß, was wurde da gesagt. Alles ist doch Mühe. Dinge auf den Punkt bringen ist auch Mühe. Also, prüfen ist auch Mühe. Ist Mühe. Aber wir dürfen darum bitten. Herr, zeig mir jetzt, was das Ding. Und manchmal ist es wirklich so, dass du echt nicht genau sagen kannst, ah, was ist das jetzt? Irgendwas ist da, irgendwas merke ich, das ist da jetzt gerade, irgendwas stört mich. Die Predigt ist erstmal so, ja, ist gut, aber Und dann gehst du dem nach. Also auch ein Stück weit hinhören. Okay, und das ist so grundsätzlich dieser Punkt, das kann ich natürlich nur, wenn ich wachsam bin. Sind wir überhaupt wachsam? Das ist halt so, ne, ihr erinnert euch ganz an den ersten Abend. So dieses, sitze ich so in meinem geistlichen Leben und lasse mich so berieseln? Oder bin ich da so unterwegs? Ich sage euch mal nur mal so ein paar Sachen, wie ganz leicht ihr gecatcht werdet. Von den Guten wie von den Schlechten. Von allem. Alleine nur Witzchen zu machen in der Predigt, wo ihr lacht. Allein sowas schon öffnet euer Herz und macht eine Connection zu dem, der da vorne redet. Und der ist auf euch, also wenn ihr den Witz natürlich nice fandet, ne? Sonst nicht. Aber so, es ist, ja, jetzt habt ihr gelacht so, ne? Und auf einmal so, bin ich euch gleich sympathischer, ne? Irgendwie, das passiert so. Oder wenn ich kann auch auf die Tränendrüse drücken. Ich muss da gar nicht drücken. Ich kann einfach was Bewegendes sagen und es vielleicht ehrlich meinen. Vielleicht mit der Stimme zittern und es ist vielleicht auch echt so. Aber ich meine, es macht einfach was mit euch. Und es ist also für mich immer wieder die Frage, fresse ich den da vorne aus der Hand? Oder bin ich wachsam? Und ihr dürft auch auf der La Höhe wachsam sein. Auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Und auch hier kann mal was, und das ist jetzt noch so ein Punkt, dann kann auch mal jemand was sagen und es ist vielleicht bei euch auch ein Stück weit falsch angekommen. Kann auch manchmal sein. Da darf man auch mal nachfragen. Man darf jemand anderen mal fragen. Ey, hast du es eigentlich auch so? Ich fand den Satz irgendwie total schräg. Wie hast du den empfunden? So, ja. Oder gehen wir einfach nur, strömen wir in die Lounge und ist egal dann so, ja? Oder sprechen wir nochmal darüber so. Oder ja, vielleicht auch frage ich die Person, sag, hey, wie hast du das gemeint? Kann auch manchmal hilfreich sein, einfach nachzufragen. Und manchmal, also für mich war zum Beispiel in meinem Theologiestudium einfach total hilfreich, wenn du dann so die Dozenten hörst, die dann irgendwie so, wo du den Eindruck hast, also jetzt sind mindestens zwei Hände, ein Bein und ein Fuß des Kindes im Bad, so aus dem Bade auch ausgeschüttet worden. So. Ja, also irgendwie mindestens, wenn ich das Ganze, also du merkst ja auch immer, wenn jemand gegen etwas kämpft, irgendeine Schlacht führt, das checkst du schon irgendwie. So, wogegen kämpft er eigentlich? Warum ist er da so vehement? Warum ist es für ihn so eine Dummheit, im Krankenhaus Leute zu missionieren? Ja, da schlägt ja jemand eine Schlacht. Da hat er ja eine Erfahrung gemacht. Da hat er viele Leute wahrscheinlich erlebt, die irgendwie ziemlich kopflos durch die Welt mit der christlichen Keule latschten. Vermutlich, wer weiß. Aber da ist man so schnell geneigt, wenn man irgendwo was sieht, wo man sich gegen wehrt, dann schlägt das Pendel gerne auf die andere Seite zu extrem aus. Und dann kann es eben sein, dass man auch mal das Kind mit dem Bade auskippt. Und ne, ihr dürft auch zur Unzeit predigen, da reißt euch Gott auch keinen Kopf ab. Ihr verliert nicht euer Heil, weil ihr mal jemanden irgendwie ungünstig bequatscht habt. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm. So, die Frage, ob der jetzt deswegen zum Glauben kommt. Aber ist jetzt auch nicht, ihr müsst euch auch nicht das sozusagen jetzt das Damoklesschwert über euch aufhängen und sagen so, oh, ich habe so ein schlechtes Zeugnis gegeben, jetzt kommt er nicht in den Himmel. Oh, aber ja, jetzt werde ich habe den sozusagen in die Verdammnis getrieben mit meinen schlechten Kommentaren. So, das ist ja auch nicht der Punkt. Ne, also, das war hilfreich für mich zu sehen, okay, manche Leute so, die haben so ein, Tobi sagt so immer, Schattenkrieg, ne? So nennst du es? Schattenmission ist ein Ding, genau, Schattenmission, sagt er. Genau, Schattenmission. Was ist sozusagen die Mission hinter dem, was gesagt wird? Was ist so dieser Kampf, der gar nicht ausgesprochen ist, aber der irgendwie so im Raum steht? Wogegen kämpft jemand? Aber am Ende des Tages ist meine Magenpille, wenn ich wieder irgendwie Bauchschmerzen habe mit irgendwas, ist ganz simpel. Ich gehe zu meinem Herrn Jesus. Ganz ehrlich. Und alle Erkenntnis ist Stückwerk. Und lieber habe ich irgendwas nicht ganz verstanden, aber ich mache mich fest in meinem Herrn Jesus, als dass ich einfach einer überzeugend klingenden Rede einfach so auf den Leim gehe. So, wenn ich irgendwie verwirrt bin bei so einem Punkt, ich muss doch gar nicht alles verstehen, sage ich irgendwie, ich meine ganz ehrlich, wer von euch kann denn, wenn wir jetzt heute zum Beispiel in unserem Okkultismus und Psychologie-Seminar waren, wer von euch hat denn jetzt wirklich die Kompetenz, das zu beurteilen? Also wer von euch hat denn solche Phänomene schon erlebt? Wer kann es von euch wirklich so, ja, nein, vielleicht oder so, ne? Also das ist bei manchen Dingen auch so, ich muss mich dann zurückziehen. Ich bin ins Theologiestudium reingegangen mit einem Seil um den Bauch. Wie man in jedes Labyrinth geht, Freunde. Mit einem Seil um den Bauch. Damit am Ende des Tages du mindestens wieder da rauskommen kannst, wo du reingegangen bist. Mindestens. Dass du wieder den Weg zurückkennst, sagen so, okay, warte mal, ich gehe jetzt lieber mal drei Schritte zurück, guck mir es nochmal mit ein bisschen Abstand an, als dass ich jetzt irgendwie völlig kopflos diese Beeinflussbarkeit, ne, wir hatten es heute auch mal, war auch so dieses Ding, da einfach so, bam, so jemanden so hinterherziehe. Und dann gehe ich lieber zu meinem Herrn Jesus und sage, hey Jesus, irgendwie, boah, das ist so viel Stückwerk noch, was die Erkenntnis angeht. So viel Stückwerk. Ich kann das alles, da gibt es das und das und so viele Meinungen. Und sollen wir denn jetzt alle auch noch Psychologie studieren? Versteht ihr? Ich mit jemandem reden kann über seine Probleme, so. Ich für irgendwie, über irgendjemanden da sein kann. Muss jetzt jeder von euch Theologie studiert haben, Psychologie studiert haben, dann auch noch 40 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben, ehe ich den Mund aufmachen darf. Versteht ihr mich? Also es geht ja nicht. Wir müssen immer wieder neu zu Jesus. Und manchmal auch, wo wir einen Bock schießen, einfach neu zu Jesus und sagen, ja, irgendwie, ich glaube, da war jetzt auch mal, da habe ich mal was gesagt, ich glaube, das war nicht so, ich glaube, das war nicht so das Evangelium. Das war jetzt doch mehr so wieder dieses alte religiöse Ding, was ich jetzt wiedergegeben habe von dem, was ich damals so gehört habe. So, ja, ich muss wieder zurück zu Jesus. Ich muss wieder zurück zu Jesus. Jesus möchte uns verändern. Er möchte uns mündig machen. Unser Vater will, dass wir reifen. Von Babys an der Flasche zu Jünglingen und dann irgendwann zu Vätern werden. Die für andere wieder da sein können. Und da sind natürlich auch Mütter gemeint, die bitte auch ihren Dienst wahrnehmen und Mütter werden für andere. Und das meine ich nicht primär biologisch, sondern wirklich diese Verantwortung dann auch irgendwann wahrzunehmen. Er will uns verändern, er will uns weiterführen, er will uns mündig machen, er will uns auch urteilsfähig machen. Kommt nächstes Jahr wieder. Wie passiert das im Detail? Das ganze Leben an seiner Hand. Und ihr Lieben, wir wollen jetzt einfach mal kurz uns ein bisschen Zeit nehmen. Mal jeder so innerlich runterfahren, mal kurz drüber nachdenken, uns mal selbst prüfen, wie wir es im Korintherbrief haben. Jeder aber prüfe sich selbst. Was sind so Lügen Satans, auf die ich geneigt bin, reinzufallen? Wo verstecke ich was vorm Herrn? Wo will ich ihn nicht ranlassen? Wo mache ich so ein Schattenspiel mit ihm? Wo will er ran in meinem Leben? Und dann wollen wir danach noch eine kleine Zeit haben, wo ihr auch ja einfach auch noch mal was mit uns teilen könnt. Ja, wo ihr sagen könnt, irgendwie so, er ist mir wichtig geworden in diesen Tagen. Ihr könnt persönlich werden, ihr müsst das auch nicht so super persönlich machen. So, ja, ist einfach, was ist mir wichtig geworden? Was will ich vielleicht auch noch mal laut sagen? Auch einfach, ne, vor Zeugen ist ja manchmal auch gut, wenn man irgendwie sagt, ey, das ist mir wichtig geworden, da muss ich irgendwie ran. Und dann wollen wir danach zusammen das Mahl des Herrn feiern. Also, jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Wo gehe ich irgendwem auf dem Leim? Wo verstecke ich irgendwas vor meinem Herrn? Wo bin ich nicht an seiner Hand? Wo ist er nicht der Herr in meinem Leben? Ich bete noch. Herr, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir doch letztlich alles von dir haben. Es gibt ja gar nichts, das wir dir geben könnten. Dir gehört schon alles. Aber doch immer wieder ist diese Grundlüge, ja, Gott meint es nicht gut mit mir. Ich muss selbst für mich sorgen. In unserem Leben noch so aktiv und so präsent. Und wollen dich bitten, wo diese Lüge in unserem Leben Wurzeln hat. Wo wir Dinge nicht auf den Berg Moria bringen können, um sie dir zu opfern. Wo wir Dinge nicht loslassen können. Wo wir uns Lehrer aufhäufen, die uns nach dem Mund reden, das sagen, was uns in den Ohren kitzelt. Wo wir uns rausreden und sagen irgendwie so, ja, kann ich ja gar nichts für, ist halt so. Oder wo wir auch gar nicht wirklich ein echtes Interesse daran haben, dass sich was ändert, sondern das zwar sagen, aber das nicht wirklich wollen. Herr, bitte gib uns diesen Willen. Gib uns ja, ein neues Herz. Verändere uns. Wir brauchen das, dass du uns veränderst. Bitte mach das. Davon leben wir. Von dir. Wir danken dir, dass du Vater bist, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir wissen dürfen, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Du schaust mit liebevollen Augen auf uns. Zeig uns, wo wir vor dir weglaufen. Wir loben und preisen deinen Namen, deinen herrlichen, großartigen, wunderschönen Namen. Amen.